Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Da sind wir wieder. Alles klar, Klassik, der Podcast der Lismon-Stiftung. Und in der Lismon-Stiftung, da sitzt Dorothea Gregor.
Moin, moin.
Hallo Axel.
Das ist ja schön. Es wird immer aufwendiger, merkst du schon, ne?
Ja, jetzt wo du nicht mehr dieses langatmige Lismon-Center der Bertelsmann-Stiftung, sondern Lismon-Stiftung, ja, genau. Ist es euch allen aufgefallen? Das wäre eigentlich die Preisfrage.
Umstrukturierung machen schlank.
Ja, das wäre gut. Das wäre gut. Würde ich das öfter machen.
Ja, sehr gut. Wie geht es dir? Wir sind früh am Morgen. Wir sind sozusagen brühwarm. Freitagmorgen. Ich bin noch gar nicht ganz wach hier. Ich muss erstmal einen Tee trinken.
Ja, also ich bin wach. Das ist gut. Das ist gut. Und ich trinke auch keinen Tee. Aber du klingst eigentlich ganz munter, lieber Axel. Mir geht's wunderbar und sehr gut und ich freue mich auf all die Themen. Und ich habe gestern auf deinem Instagram, auf deiner Story gesehen, ein Bild von einem Konzertsaal und da stand nur so groß.
Ja, so groß.
Und jetzt möchte ich wissen, wo du warst.
Ja, ich wollte es vielleicht auch einfach gut finden, aber es war dann einfach auch echt. Also es gibt so diese Abende, da kommst du raus aus dem Konzert und denkst, Und zwar, Maler 9 ist ja kein leichtes Werk. Das ist so eine sich meändernde Symphonie sein, anderthalb Stunden lang. Also immer wieder hoch und Ländler und Orgasmus und Nicht-Orgasmus und weg und hin und her und Franz Welser-Möst ist zurückgekehrt zu den Wiener Philharmonikern. Im Konzerthaus war die Aufführung. Ey, ich saß da anderthalb Stunden und ich kann mir gerade keinen besseren vorstellen, der das dirigieren kann. Es ist so klug gewesen. Also was er früher war das ja, also kennengelernt haben wir uns damals, weil ich gesagt habe, sie sind zu langweilig. Und dann haben wir zur Offenlegung dieses Buch zusammengeschrieben und so. Aber
das ist aber auch ein schöner Icebreaker, finde ich, wenn man jemanden kennenlernt.
Ja, und da hat er ja gelacht und hat mir erklärt damals, dass in dem Kleinen, in der Nuance eigentlich das Große ist. Also man muss schon auch zuhören. So. Und hier war es jetzt so, dass er wirklich aus dem Kleinen entwickelt hat und wirklich dann aber auch den großen Bogen zugelassen hat und einfach nur wirklich mit vollen Armen den Wiener Philharmonikern gesagt hat, kommt, gebt mir jetzt mal alles. Und also wirklich, es war das Kleine, es war das Große, es war immer sozusagen kurz bevor alles stehen geblieben ist. Und weißt du, bei Mahler gibt es ja dieses Vakuum von, also es fängt ja schon so an, die Instrumente suchen sich, du weißt gar nicht, fängt das an oder stimmen die noch oder so. Und er hat immer den Punkt gefunden, dass es nie abgesoffen ist und in der Größe immer den Punkt gefunden, dass es kurz vor dem gigantischen Overkill-Kitsch-Pathos wieder zurückgeritten wurde. Also der ist wirklich so ein Ritt auf dem Tiger. Und ich kann mir das nicht, also ich meine, wenn ich Thielemann mit einer Brahms-Sinfonie höre, finde ich das auch einen großen Rausch, ja. Aber das ist eine ganz unterschiedliche Art zu dirigieren. Thielemann mit so einem Rauschdirigat, der sich da so auf so eine Welle setzt und surft, ja, also wirklich auch genial. Und Welser-Möst, der wirklich klug das vorher alles systematisch ausgedacht hat und es funktioniert dann in einer Emotionalität. Und letzter Satz, eben Maler 9, heute gibt es nochmal ein Konzert und zwar mit Hindemith, Ravel und ich weiß nicht was. Und gerade war Petrenko mit den Berliner Philharmonikern in Wien, mit Szymanowski und der Symphonica Domestica von Strauss. Also es geht der Trend dahin und das finde ich echt großartig, dass diese großen Dirigenten und die großen Orchester, Berliner Philharmoniker, Wiener Philharmoniker, Petrenko, Welser-Möst, nicht mehr mit diesen abgehalfterten großen Werken kommen, sondern dass die wirklich wissen, wir können unser Publikum fordern, wir können was von denen, ich meine, überlegt mal, gestern Maler 9, heute Hindemith, ja, das ist schon mal eine Ansage. Und das Ding ist voll, die Leute wollen das und ich kann nur sagen, ich bin total erfüllt und es war einfach geil. So.
Okay, Punkt. Das nehme ich dir ab. Das ist schön, wie leidenschaftlich du über solche Konzerterlebnisse sprichst. Bestimmt toll gewesen, kann ich mir vorstellen. Ja. Und die Bude war auch richtig voll, ja, sagst du?
Bude war schon lange keine Karte mehr. Und eben das zeigt das, ja. Das finde ich so, die Leute sind schon bereit, was zu entdecken und was Neues zu hören und nicht immer nur ihren Bruckner 1, Bruckner 2, Bruckner 4, Bruckner 8, sondern wirklich.
Ach, ich finde Bruckner jetzt auch nicht so trivial, ehrlich gesagt.
Aber ja, ist auch nicht trivial. Aber,
ich weiß schon, was du meinst.
Ihre ganze Biografie damit durch.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Nur ist der Punkt, ich kann verstehen, was du sagst und ich mag auch, wie du es erzählst. Und gleichzeitig, ich meine, du kennst mich ja, Axel. Ich wäre ja nicht ich.
Komm, tritt auf die Bremse.
Komm, mach's mir kaputt.
Ich habe unseren Podcastwagen gerade auf 180 gebracht, unseren kleinen Trabi, und du sagst, wir fahren nicht so schnell und trittst auf die Bremse und greifst vom Beifahrersitz voll ins Lenkrad ein.
Nee, das mache ich grundsätzlich nie. Das sollst du ja wissen. Aber ich bin ja die Stimme der Vernunft hier in unserer kleinen lustigen Gesprächsrunde. Nein, überhaupt nicht, aber weil du so begeistert gesprochen hast und so. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt das hören würde und nicht wüsste, wovon du sprichst. Und ich konnte dir natürlich folgen, gerade so. Das ist natürlich sehr schön. Aber dann hätte ich mir gedacht, so, oh Gott, wovon labert er? Ne? So, also es ist schon sehr, sehr, sehr nerdig und sehr, sehr speziell. Und es ist eine Bubble. Und das knüpft an das an. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Und das wollte ich schon, bevor du mir jetzt ganz begeistert von deinem Konzertbesuch erzählt Maler hast. 9.
Hört euch einfach Maler 9 an, Leute da draußen. Dann wisst ihr, wovon ich rede.
Ja, das ist auch tolle Musik, ist auch wirklich großartig. Also da gibt's auch nichts dran zu deuten und ich beneide
dich. Sonst hört einfach den Kaulitz-Podcast, da versteht ihr auch. Also beim Kaulitz-Podcast verstehe ich auch gerade nicht, was da los ist. Da muss ich immer die Bunte lesen.
Du, dann hör doch einfach mal Tokyo Hotel, ne?
Ja.
Und nicht immer nur Maler 9. Jetzt sei doch auch mal offen für neues Repertoire.
Habe ich gerade gelesen? Ja, okay. Ich habe es nur gerade im Guardian gelesen. Universitäten, da ist es gerade total modern, über Taylor Swift oder Lady Gaga oder sowas zu forschen. Also da, die Popkultur wird sozusagen, egal, komm, weiter. Nächstes, du warst, wir sind in der Bubble.
Wir sind in der Bubble, richtig. Und diese Bubble ist gerade, was unsere klassische Musik betrifft und diese Theater, finde ich unfassbar unpolitisch und selbstreferenziell und irgendwie abgehoben. Und klar ist das total toll. Ich beneide dich auch um das Erlebnis gestern und ich beneide dich im Voraus auch schon, dass du heute Abend auch in so ein tolles Konzert gehst. Ich habe am Montag, ich schweife nicht ab, aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass in allen anderen Künsten gerade die Situation und diese Krisen der Welt, also das geopolitische, der geopolitische Zustand, der Status quo sich komplett anders widerspiegelt oder überhaupt nur mal widerspiegelt in verschiedensten Formen, nur in der klassischen Musik überhaupt nicht. 0,0. Und das, ehrlich gesagt, regt mich langsam aber sicher ziemlich auf und es langweilt mich gleichzeitig. Und ich habe mich da kürzlich diese Woche mit einer guten Bekannten unterhalten drüber, die lebten natürlich in Berlin und die hat erzählt, was an den Theatern, also an den Sprechtheatern los ist, im Deutschen Theater, am BE. Du weißt selber, wir haben vorletzte Woche über diese Korrektivrecherchen gesprochen, die da auf die Bühne gebracht wurden, oder vielleicht ist auch schon 3 Wochen her. Dann gibt's überall Spendenaktionen, es gibt Positionierungen, es gibt einen kritischen Diskurs, dann wird gestritten über das Thema Israel-Kritik, über Laurie Anderson, über Judith Butler und so weiter. Und wir und die Staatsoper oder wer auch immer, also nicht die Berliner Staatsopern alleine, aber unsere Peer Group freut sich lieber hört sich lieber zum 120. Mal eine Madame Butterfly-Inszenierung an. Das kann es nicht sein, Axel.
Ja, warum?
Ja, warum? Sag du mir das mal. Ja. Du bist hier der Journalist.
Ich war gerade auf der Avant-Première. Das ist sozusagen das Treffen von Filmern und Produzenten und Fernsehanstalten, die klassische Musik ins Fernsehen oder in irgendwelche Bewegtbildformate bringen. Haben wir nächste Woche einen großen Themenpodcast dazu. Und dann höre ich mir so an und gucke mir an, was da so gescreent wird. Und tatsächlich hast du recht, es ist schon wieder irgendwie so eine historische Begegnung von Beethoven damals oder Mozart früh oder irgendwie sowas. Also man guckt zurück in die Geschichte. Man guckt inzwischen auch zurück in die Geschichte von Aufführungshighlights, das große Konzert von Maria Callas, die Ära Karajan oder sowas. Ja, und wir sind 2024 sind wir schon. Und ist immer noch so in so einer Retro-Geschichte. Und man sieht auch ganz viele von diesen Leuten, die... Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass klassische Musik so eine Hochleistungssport ist und die viele Ausführende tatsächlich ganz viel Zeit mit Üben verbringen müssen. Und nur ganz wenigen sozusagen das Fenster zur Welt dessen, wofür sie üben, eigentlich noch klar ist. Ich befürchte, das ist
beim etwas, zweiten Teil stimme ich dir zu, verlieren. Aber dass das daran liegt, dass sie so viel üben müssen, das kannst du mir nicht erzählen. Also wirklich nicht. Nee. Also dieses Me, Myself and I-Ding, das ist total drin, da gebe ich dir recht. Das ist aber auch bei anderen Künstlern so. Trotzdem wird irgendwie nicht Ich weiß nicht, also es wird nicht abgebildet, was hier tatsächlich passiert. Und gut, dann muss man nicht immer eine zeitgenössische Oper spielen, aber es muss doch auch nicht so verdammt museal sein. Also warum kann man nicht dieses Publikum, es muss doch auch nicht alles auf der Bühne stattfinden, aber drumherum, dass es Positionierungen von Häusern gibt, dass es eine zu einer Spendenaktion aufgerufen wird, eine Petition, was weiß ich, also irgendwie eine Haltung zu bestimmten Dingen.
Naja, es ist ja nicht so, dass es das gar nicht gibt, ne? Also
ja, gut.
Der Bernhard hatte gerade Uraufführung in Dresden
Ich rede nicht von den Stücken jetzt unbedingt.
Über natürlich, Israel.
Ja, es werden zeitgenössische Stücke oder Stoffe werden auch behandelt. Das ist nicht der Punkt. Mir geht es um die Haltung der ausführenden Institutionen. Nur um den Gedanken zu Ende zu führen, Axel. Klar ruft dann mal ein Intendant dazu auf, ja, wir sind gegen Rechts und für Demokratie und geht alle demonstrieren und das Theater macht das jetzt auch mit. Aber darauf, und dann wird irgendwo eine Regenbogenflagge irgendwo hingeklebt oder irgendwo in die, weiß ich nicht, auf die Webseite gepappt. Und das war's dann aber.
Ja, dabei wären wir natürlich die Form, wo man das machen kann. Und die Naivität, die hat sich ja in den letzten Wochen für mich auch gezeigt, mit dieser ganzen, Entschuldigung, dass ich nochmal, aber das ist jetzt im anderen Kontext dieser Kurrenzis-Geschichte, bei den Wiener Festwochen, als Milo Rau, der neue Intendant, tatsächlich gedacht hat, er kann die Wiener Festwochen benutzen, um einen Spannungsbogen zwischen Oksana Liniew, der ukrainischen Dirigentin, und Theodor Kurrenzis, dem griechisch-russischen Dirigenten, aufzubauen, ohne natürlich einzukalkulieren, dass es da vielleicht doch Vorbehalte gibt, weil es gerade da draußen einen echten verdammten Krieg, der übrigens heute ins zweite Jahr geht, gibt, ja, und dass es nicht wirklich lustig ist und dass dieses Feld der Kultur für Frau Liniew nicht unbedingt vielleicht ein Feld ist, wo man jetzt sagt, ach ja, super, jetzt machen wir hier mal mit Musik Frieden, sondern die ignorieren dann zum Teil auch tatsächlich die Realitäten, die da draußen sind. Und das finde ich symptomatisch. Vielleicht ist das auch ein Anknüpfungspunkt. Lustigerweise habe ich gerade eine Mail gekriegt, der Orchestertag nähert sich, also da, wo alle Orchesterdirektoren, Orchesterintendanten und sowas sich treffen. Und sie haben gesagt, ja, können wir vorher mal reden, weil wir haben dein Video über die AfD-Politik gesehen und auch diese Russland-Geschichte, weil wir entdecken jetzt als Hauptthema des Orchestertages die Politisierung. Wir wollen über Politik reden beim Orchestertag. Wo ich gedacht habe, also das Gespräch hat jetzt noch nicht stattgefunden, das Hintergrundgespräch. Aber immerhin,
ist ja ein guter Ansatz.
Ich glaube, es entsteht sozusagen ein bisschen sowas wie ein Bewusstsein vielleicht. Ja,
ja, und es wäre schön, wenn das jetzt nicht noch 30 Jahre dauert, wie bei allen anderen Trends, dass es dann mal im Musiktheater ankommt. Das wäre jetzt ein ganz großer Wunsch meinerseits. Ich habe auch gesehen, weil du es gerade von den Berlinern hattest, also von den Berliner Philharmonikern, dass da auf der Seite, es gibt eine Gesprächsreihe oder da war jetzt auch letzte Woche oder frag mich nicht, jetzt irgendwie vor ein paar Tagen, Luisa Neubauer in irgendeinem kleinen Talkformat zum Thema was weiß ich was, ja, wahrscheinlich Klimawandel oder so, egal, guckt selber nach und das Ding heißt dann Philharmonischer Diskurs, ja, okay, schön, ja. Kann auch, war dann in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk, könnte aber an jeden x-beliebigen
Es fehlt Luisa Neubauer
nicht
an Forum,
sagen wir es mal so. Ja, genau.
Nein, das habe ich in meinem Buch schon geschrieben.
Anne Will passieren, ja.
Die tun so, als würden sie der Fridays for Future Bewegung damit ein Forum geben. Fakt ist, also Igor Levit macht das ja auch gerne, Fakt ist, es ist genau andersrum, ja. Also dadurch, dass man sie einlädt, kriegt die Klassik eigentlich ein Forum, irgendwie aktuell zu sein. Das ist ein bisschen lustig, weil die Klassikmusikerinnen und Musiker oder Orchester profitieren in dem Fall wirklich mehr vom PR-Gag von Luisa Neubauer als andersrum. Ja?
Richtig.
Und das ist wirklich, genau. Das ist wirklich eine Verkehrung der Tatsachen. Das ist schon sehr lustig.
So, und um nicht nur immer zu meckern, sondern vielleicht auch gleich mal eine Ankündigung zu machen für Ende des Jahres. Da werden wir, also die Lismond-Stiftung, gemeinsam mit dem Ensemble Resonanz in Hamburg in der Elbphilharmonie ein Konzert gestalten, beziehungsweise ein Rahmenprogramm gestalten. Das Konzert heißt Eroica. Du kannst es dir denken, es wird Beethovens Dritte, die Eroica, gespielt und es werden dazu oder in dieses, zwischen den Sätzen oder in dieses Konzertprogramm hinein, wird eine Journalistin Texte vorlesen, selbstverfasste Texte, die sie geschrieben hat, als sie eine Zeit lang auf der Sea-Watch 3 mitgefahren ist, also ein Schiff, das Flüchtlinge aus dem Mittelmeer aufgesammelt hat oder gestrandete oder in Seenot geratene Flüchtlinge. Und danach wird es nach dem Konzert ein interaktives Gesprächsformat geben mit den Menschen, die danach noch Interesse haben, sich mit dem Thema Werte und europäische Werte auseinanderzusetzen. Mit der, wie war das zur Zeit Beethovens, wie ist das heute, wo gibt es Anknüpfungspunkte? Ich glaube, das wird ganz gut. Deswegen fahre ich auch am Wochenende oder Anfang der Woche nach Hamburg und da werden wir das konzeptionell ein bisschen weiter ausarbeiten. Und parallel dazu komme ich vielleicht in den Genuss eines großartigen Konzertes vom Gewandhausorchester, die da gerade sind, mit Andres Nelson, großes Tschaikowski-Programm.
Ja, super.
Es tut sich was, genau. Und das Ensemble Resonanz macht das natürlich schon länger als wir. Für uns ist das auch ein bisschen Neuland. Wir unterstützen das aber gerne, genau auch aus dem Grund, weil das wichtig ist. Weil es wichtig ist, dass das nicht nur in so einer Blase stattfindet. Und weißt du, dann können wir noch 25 Relevanzmonitore machen. Es ist einfach nicht relevant.
Ja, also aber ich glaube, das tun auch viele Einzelne, tun schon mehr, als man vielleicht denkt. Also es gibt
aber zeigt es doch dann auch.
Jetzt gerade in Heidenheim, es gibt ein Kammermusikensemble, die Nixon heißt das, sind nur Frauen, die haben ein Buch gemacht, Ocean Kids heißt das, mit Katharina Thalbach zusammen und wirklich sehr gute Musik geschrieben und da geht es sozusagen um so eine Weltreise der Nixon, die Plastikmüll in den Weltmeeren, also das hat schon einen sehr pädagogischen Anspruch und da ist Musik dann auch eine Selbstverständlichkeit und nicht mehr so aufgesetzt. Also ich finde, es gibt ganz viele, wie du jetzt auch sagst, bei euch, es gibt ganz viele unterschiedliche Ansätze. Vielleicht muss man die auch einfach mal weiter hervorheben. Ja,
also, ja und dann auch
denn
machen.
Ich glaube schon, dass ist es ja nicht so, dass die Klassikleute kein Interesse an der Welt haben. Das stimmt ja nicht.
Nein, aber manchmal ist man dann so zufrieden. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch vor dem Hintergrund. Ich war letztes Wochenende, du weißt wo, ich sage die Stadt jetzt nicht. Ich war im Theater, in einem Theater in deiner Nähe und habe mir da Barbier von Sevilla angeguckt. Ja, toll. Echt nett, aber das war halt so wie, es war einfach so vorhersehbar, die Inszenierung, so eine lustige Klamotte. Ich finde die Oper irgendwie am Ende auch scheiße, Entschuldigung, wenn ich das hier mal so sage. Ja, genau. Genau, nach der ersten Stunde sind die drei Arien, die man kennt, vorbei.
Ah, ich muss auch wieder zum Friseur, fällt mir gerade ein.
Ja, die Storyline ist total schlecht, grundsätzlich. Also ihr könnt jetzt alle E-Mails schreiben, es ist mir total egal. Das ist jetzt einfach mal das, was ich dazu über diese Oper denke. Ihr könnt die ganz toll finden. Die Inszenierung war lustig, modern, aber halt klamottig. Und in der Pause gab es dann Canapés und Sekt. Fair enough, ist gut, habe ich auch manchmal ganz gerne. Aber so, es war mir da so ein bisschen, irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Weißt du, was ich meine?
Ja. Dann, ja, das war 1970 mit Hermann Prey halt noch toll. Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
Ich möchte das niemandem wegnehmen, aber irgendwo ein bisschen so ein Add-on, das fände ich schon, ehrlich gesagt, ganz, ganz nett.
Aber ich glaube, diese Spanne haben wir gerade. Wir haben auf der einen Seite die Spanne, dass die bewusst lebenden Menschen, die durch ihre Kunst auch was bewegen wollen, wirklich diesen Impetus haben. Ich möchte mich einmischen. Und dass es dann aber mindestens, wenn nicht viel mehr Leute gibt, die tatsächlich gerade jetzt in einer komplizierten Welt von Kultur und Kunst erwarten, den letzten Halt, ein bisschen Schönheit, ein bisschen Sicherheit. Und vielleicht kriegen die das in so einer neuen Biedermeierkeit, und da sehe ich so wie du, ich will es den auch nicht wegnehmen, aber mich persönlich interessiert das auch nicht so, als wie gestern, wenn ich da ins Konzert gehe und ich einfach links und rechts eine um die Ohren kriege und rauskomme und mich erstmal berappeln muss nach Maler 9 und denke, wow, ich muss mal eben ganz kurz meine Welt neu ordnen. Ne?
Ja, man will was erleben und was spüren vor allem, oder?
Ja, genau. Ja, das darf dann auch wehtun. Aber ich verstehe auch ich verstehe auch Menschen, die sagen, es tut sowieso schon so viel weh gerade. Ja, mit Krieg, mit Rezession.
Ja, aber dir hat doch die Maler 9 nicht wehgetan gestern.
Naja, aber sie hat mich schon sehr tief aufgewühlt. Also
ja, das ist was anderes. Ja.
Und was ich glaube, was ich eben auch schon in den Festwochen gesagt habe, und diese Ignoranz von manchen Kulturschaffenden, die sehen wir ja, also das eine, was du gesagt hast mit deinem Barbier von Sevilla, da bietet ein Theater irgendwie Schönheit an, das gibt es überall. Nochmal, will ich jetzt gar nicht sagen, dass man das nicht machen sollte, darf man auch machen.
Ja.
Aber wo ich sehe, wo es eine totale Ignoranz gibt, ist zum Beispiel Wiesbaden. Ja? Also Uwe Erik Laufenberg ist jetzt als Intendant weg. Aber was sieht man? Die Osterfestspiele, Pfingstfestspiele, oder wie die da heißen, Pfingstfestspiele, glaube ich, haben immer wieder noch genau das Streitthema vom letzten Jahr, Anna Netrebko, auf dem Plan stehen. Und gleichzeitig soll auch immer noch diese Abrechnung mit dem Journalisten Herrn Milch gemacht werden vom Wiesbadener Kurier. Das ist auch noch nicht vom Spielplan verschwunden. Also da ist der Intendant jetzt weg und man denkt, ja, okay, wir haben jetzt dieses Haus irgendwie wieder ein bisschen vermenschlicht. aber das Repertoire bleibt genau das gleiche, wo man sich denkt, da hätte er auch bleiben können, ja, also sorry, what are we talking about? Und da finde ich, da ist dann so eine Ignoranz, wo man denkt...
Ja, aber gib denen mal ein bisschen Zeit da in Wiesbaden, also vielleicht braucht es ja, auch, die aber, haben ja auch intern jetzt hinter der Bühne, jetzt unabhängig vom Programm, ja, ich weiß, Leute, das wäre jetzt ein Zeichen, dass dann so, aber ich glaube,
die es wird doch jetzt wieder explodieren, das kann ich dir jetzt schon vorhersagen, also bis Pfingsten wird das wieder explodieren, natürlich ist dieses Netrebko-Thema nicht vom Tisch, da wird es wieder Proteste geben, dass wir die werden die gleichen Kleider Radatsch haben und mit Volker Milch, der Abend, der Kritiker und Latte, den jetzt Hermann Beil, ja, Hermann Beil macht diesen Abend jetzt statt Uwe Erik Laufenberg. Hermann Beil, es ist 378 Jahre alt, ja, und kommt auch nochmal aus seiner Ecke gekraucht und sagt, früher war alles besser. Also, Leute, also, und das, aber jetzt ganz im Ernst, wenn ich das ist genau, was du sagst, also, hat man da überhaupt gar keinen Spiegel mehr, in den man morgens mal so reinguckt? Ja? Also das Selbstverständnis. So. Und ich weiß es auch nicht.
Man könnte eigentlich nicht nur so, ich habe gerade gedacht, als ich vom Barbiere erzählt habe, man könnte auch da so Triggerwarnungen eigentlich
ja.
so draufkleben. Ja. Und nicht nur Achtung, hier wird das Thema sexualisierte Gewalt auf der Bühne dargestellt oder es gibt stroboskopische Lichteffekte.
Thema sexuelle Gewalt in der Intendanz dargestellt.
Ja, na, ist egal. Ja. Ach, man könnte sehr viele lustige Sachen machen. So, jetzt haben wir 21 Minuten gemotzt. Ja. Nein, nicht so richtig. Aber wir haben nicht nur gemotzt. Du hast auch ganz toll von deinem Konzert erzählt. Ja. Und weißt du, wovon ich begeistert war?
Bitte.
Ich habe es dir schon gesagt, privat. Wir sprechen ja auch manchmal privat, stimmt's, Axel? Wollen wir das jetzt den
Selten. Aber wir sollten nicht sagen, worüber.
Aber ich hab's dir schon gesagt.
Privat lobst du mich öfter als im Podcast.
Naja, ja, das ist ja hier jetzt so ein Rollenspiel.
Da bin ich der geprügelte Hund.
Ja, genau.
Ja. Wo ist eigentlich unser Podcast-Hund?
Das ist eine Katze, die du gerade nachgemacht hast.
So.
Unser Podcast und Hummel, die besuche ich wieder am Wochenende in Hamburg. Ja, die Kleine.
Blondie. Sitz, Blondie. Ja, Entschuldigung.
Nee, jetzt hör mal auf. Nee, das ist jetzt wirklich gemein. Also das Blondie nimmst du jetzt zurück.
Ich nehm's zurück.
Okay.
Das war nur Mörs.
Nee, das war nicht Mörs.
Kennst du das?
Ja, ich kenne das, aber ganz ursprünglich, naja.
Okay, ja, okay. Also unser Podcast-Hund ist gerade in Hamburg.
Ja, die ist eigentlich da immer, fast immer.
Aber
ja.
Du wolltest was Schönes sagen.
Nein, ich wollte sagen, also ich grüße sie von dir, Hummel.
Bitte,
unbedingt. Es ist eine sie, es ist nicht
die... totale Hundeliebhaber.
Es ist nicht Johann Nepomuk Hummel.
Hundel.
Es ist Hummel, sie heißt, sie hat noch einen zweiten Namen, Hummel Taylor. Wirklich? Swift. Ja. Hummel Taylor Swift, genau.
Whip your Swift, ja.
Aber das mit Taylor stimmt wirklich, egal. Also, was mir wirklich gut gefallen hat, war dein Podcast letzte Woche oder den Podcast, den du letzte Woche gemacht hast. Und ich habe es ja schon gesagt, der hat mich sehr, sehr bewegt.
Über den Tod. Thema war die Musik und der Tod mit unter anderem Herrn Paternostro, dem Dirigenten.
Genau, ja, um da jetzt mal die abzuholen, die den noch nicht geschafft haben zu hören. Also es ist du hast ein Interview mit dem Dirigenten
Roberto Paternostro,
Paternostro geführt, der eben sehr schwer an Krebs erkrankt ist und da sehr bewundernswert seinen Weg geht und nicht aufgibt und sich da zurück ins Leben gekämpft hat, muss man schon sagen. Unter anderem, und dieses Gespräch, das war einfach ein tolles Gespräch von der Atmosphäre und von der Energie, die wir hatten. Und Axel, da habe ich auch endlich mal deine weiche Seite kennengelernt. Das fand ich am allerschönsten. Also du hast das wirklich so toll mit dem gesprochen und nicht so, also weißt du, sehr, sehr einfühlsam. Mhm. Und also das fand ich, hat das Thema total vertragen, ohne dass es rührselig wurde. Das ist erstmal mein erstes riesengroßes Lob, das finde ich nämlich richtig schwierig, Dinge nicht auszuklammern oder dann nicht in Sentimentalitäten zu verfallen. Und ich bewundere auch, wie er offen gesprochen hat.
Absolut.
Und habe an vielen, vielen Stellen doch gedacht, oder als ihr beide gesprochen habt, gesagt hat, ja, wir können nicht glauben, ich kann nicht glauben. Und hast du gesagt, ja, ich auch nicht, ich glaube, das ist dann alles zu Ende. Und dann, und also sowas geht mir total nach, wie du weißt, weil du weißt, dass es bei mir ja anders ist. Und ich denke schon, oder mir ist der Gedanke gekommen, und den möchte ich einmal mit dir teilen und dich fragen, was du dazu denkst, ob es einen Unterschied macht, wie man Musik rezipiert oder überhaupt ja, Musik wahrnimmt, ob man glaubt, dass das Leben oder der, wie soll ich das sagen, also ob man eine physische Entität ist und wenn der Körper dann nicht mehr beatmet oder ist oder dann nicht mehr lebt, dann war es das dann. Oder ob man glaubt, dass der Kern des eigenen Wesens eine Seele ist, die in einem Körper wohnt. Oder eben, wenn man zum Beispiel schon einen toten Körper gesehen hat, dann kommt das Wort beseelt oder nicht beseelt, bekommt ja eine sehr klare Bedeutung. Also wie siehst du das? Glaubst du, das macht einen Unterschied?
Also ich fand es erstmal, also zwei Sachen aus dem Gespräch mit Roberto Paternostro fand ich ganz interessant. Erstens, dass er gesagt hat, naja, welchen Himmel reden wir denn eigentlich? Den von Mozart, den von Bach, den von Verdi, den von Wagner? Ja, also jeder malt sich so seinen eigenen Himmel. Das fand ich erstmal so einfach nur so zum Stehenlassen einen Satz, der ganz interessant war. Dann fand ich total interessant, dass er gesagt hat, nach der Diagnose war die Musik für ihn wie Natur. Also so wie durch nochmal einen Wald wandern und sagen, ach schön, dass ich diesen Wald jetzt nochmal sehen darf. So, oh, ist das nicht toll, dass ich jetzt nochmal Parsifal dirigieren darf. Also es ist sozusagen dieses Natürliche, das wiederum, und daran glaube ich vielleicht tatsächlich, bringt mich dann zu Spinoza, für den ja Gott Liebe war, ja, also der auch das Judentum und das Christentum so mit dieser damit vereint hat. Und vielleicht ist es das, ja, dass Musik tatsächlich etwas Größeres darstellt, als wir, oder Kunst überhaupt, als wir selber zu erfassen in der Lage sind. Ob dieses Größere jetzt was Göttliches ist oder ob es sozusagen über den Menschen einfach nur so hinaus weiß, das ist ja dann eigentlich egal, aber ich glaube, darauf können wir uns einigen. Und
aber dann also verstehe ich nicht, warum man nicht glauben kann.
Ich kann sehr gut damit leben, mit dieser Spinoza-Erklärung, Gott ist Liebe. In dem Sinne würde ich dann schon an Gott glauben. Ja? Und das geht jetzt nicht um Lust, sondern es geht um Liebe des Menschen an allem. Ja,
also Liebe, ja, also eine höhere ja, Macht oder eine universelle Energie.
Und ich glaube, das ist in der Musik dann auch da. Ja? Also das ist, ob man das jetzt Gott nennt, Liebe nennt,
das glaube ich eben auch.
Egal.
Und ich glaube, dass Musik, die einen so berührt, eben nur deswegen berührt, weil sie diese Seite in einem, diese spirituelle Seite in einem zum Klingen bringen kann. Und deswegen, ich habe es an anderer Stelle, glaube ich, schon mal gesagt, für mich ist das immer ein Stück vom Himmel. Und das ist, find ich, völlig egal, ob das jetzt
Mozart-Himmel
oder nicht ist, aber es weist dorthin.
Beides, ich glaube, beides ist wichtig. Also sowohl bei Bach als auch gestern bei Mahler zum Beispiel. Bei Mahlers 9. Sinfonie, die ist ja voll gepropft mit Ländlern, also mit Walzern vom Land, ja. Also mit sehr derben, weltlichen, irdischen Freuden. Ja, aber die klingen dann einfach nur noch so als Erinnerung und gleichzeitig ist dieser letzte Satz ein Abschiedssatz, der sich auflöst in Himmel, in Abschied, ja, also in weg, in so. Und ich glaube, das ist bei Bach zum Beispiel auch, der Typ mit seinen ganzen Kindern und mit seinem Bier in der Leipziger Kneipe, hat gleichzeitig mit beiden Füßen auf dem Boden gestanden, aber so hoch in den Himmel gegriffen, also dass diese Verbindung zwischen Profanem und Geistigen in dem Sinne, ja, tatsächlich diese Spannbreite macht eigentlich Kunst aus. Also sie versteht den Körper und sie versteht die Entkörperung.
Total. Ja, genau. Und dass man das eben körperlich wahrnimmt, diese Musik. Und ich finde Musik stärker als jede andere Kunst. Also wenn du ein Bild anschaust, ist das natürlich auch ein Sinn, aber Musik ist nochmal viel direkter. Mhm. Und gleichzeitig sieht dieses Entkörperlicht, also da kann ich total mitgehen und total mit dir diese Art von Glauben an die Musik kann ich total teilen. Und ich glaube auch, und das ist eine sehr steile These, ich habe die natürlich nicht überprüft, aber ich glaube da ganz fest daran, dass so wie man lebt, so stirbt man auch. Ach. Und ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das stimmt. Und ich glaube, um das jetzt weiter auszuführen, wenn ich mich in meinem Leben nach diesem, ich sag mal, höheren ausrichte oder zumindest das nicht ganz ausklammere, glaube ich, hat man es auch leichter, dann von diesem Irdischen im Sterben loszulassen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, die Verantwortung des Lebens auf den Tod zu machen, das halte ich für, also ich glaube dafür, also das Schöne ist, dass wir nie wissen, wann, wie und wo wir sterben. Also ich weiß nicht, ob diese
Verbindung... Ja, sage ich auch nicht. Ich rede vom Wie. Also ob man leicht loslassen kann oder nicht.
Ach so, du meinst, ach so, nicht woran, sondern wie. Ja, das glaube ich
nein,
auch.
Nein, nein, überhaupt nicht.
Das glaube ich ja, auch.
Also wenn man diesen Kanal sozusagen in diese Richtung, in diese entkörperlichte Richtung schon in seinem Leben irgendwie geöffnet hat, zum Beispiel durch Kunst oder so, ne, dass das möglicherweise dann das Loslassen.
Fand ich übrigens auch einen tollen Moment in diesem Dings, weil er gesagt hat, naja, viele Gläubige auf dem Sterbebett hören auf, an Gott zu glauben, wo ich gesagt habe, naja, ich glaube, andersrum ist es aber genauso oft, ja, dass viele Ungläubige auf dem Sterbebett gerade anfangen, an Gott zu glauben. Also das ist interessant, ja, also, naja.
Und du hast ja auch mit diesem Neurowissenschaftler, nee, was war das? Der ist kein Neurowissenschaftler.
Nee, der ist einfach Arzt oder der ist leitet eine Palliativstation, also eine
Sterbebegleitung. Ja, richtig, da in München.
Genau. Mhm.
Das fand ich auch einen ganz, ganz interessanten Gesprächspartner, und dass er dann von Live Music Now gesprochen hat, und das ist ein so ein ehrenamtlich organisierter Verein von Yehudi Menuhin gegründet. 1977 in England, und den gibt es in Deutschland in verschiedenen Regionalvereinen organisiert. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich damals in meiner Weimarer Zeit den Weimarer Verein mitgegründet habe, und der hat da bin ich tatsächlich Gründungsmitglied gewesen, weil ich damals schon die Idee so toll fand, die Yehudi Menuhin gesagt hat, Musik zu Menschen bringen, die nicht in der Lage sind, ins Konzert zu gehen. Also die zum Beispiel im Hospiz sind, die in Justizvollzugsanstalten sind. Und das eben nicht nur einfach so, dass mal jemand, komm mal her und hol mal die Blockflöte raus, wir gehen jetzt mal ins Altersheim, sondern das ist
Qual, Qual beim Sterben. Ich meine, sie sterben bald, aber ich habe nochmal ein schönes Blockflöten. Ich spiele nochmal alle meine Entchen auf der Blockflöte für sie.
Ja. Ich schicke dir nachher mal was bei Instagram, wie eine Frau zwei Blockflöten so an die Nasenlöcher hält und zweistimmig spielt. Ja. Ich finde das mega. Richtig gut. Aber und dass aber wirklich hochbegabte junge Nachwuchskünstler sind, die dann auch ein kleines Stipendium bekommen, deswegen spendet man und ehrenamtlich dann Konzerte in solchen Einrichtungen, ein bisschen technisch gesagt, dann stattfinden und organisiert werden. Ja. Und da gibt es wirklich, also es ist für beide Seiten großartig. Absolut. Also erstmal ein ganz anderes Publikum für die Nachwuchskünstlerinnen und Künstler. Und diese Menschen sind, es ist unfassbar berührend, wenn du dabei bist. Und ich habe es einmal miterlebt in einem Hospiz, wie eine Harfenistin mit ihrer Harfe dort war. Also das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Einfach nur dabei zu stehen, das anzugucken, was da passiert. Und da glaube ich sofort, kann mir niemand erzählen, dass das nichts Göttliches in sich hat.
Und da fand ich aber auch interessant, dass er gesagt hat, das Hören ist das eine, aber der noch viel stärkere Sinn ist der Geruchssinn. Ja, und da habe ich auch gedacht, Mensch, diese Gerüche, die ich noch so von früher, da kann mir eine Malersymphonie, die kann dem wirklich nicht das Wasser reichen, wenn du einmal so ein, also bei mir ist so, lustigerweise Skiwachs ist für mich so ein Kindheitsgeruch. Ah, das ist, da werde ich verrückt bei, das ist Wahnsinn. Ja,
das würde ich gerne mal erleben, wenn du verrückt wirst. Aber weißt du, was für mich so ein Kindheitsgeruch ist? Den gibt es aber ganz selten. Wenn ich in einen bestimmten, es gibt manchmal noch so kleine Kioske, die Zeitschriften haben und Süßigkeiten.
Ah, ja.
Also weißt du, so diese, so. Und wenn du dann reingehst und dann diese Mischung, das war für mich früher wie der, also bei uns hieß das Schreibi.
Ja.
Das war noch so ein Schreibwarengeschäft, da konntest du dann noch so, so Hefte und Stifte und so kaufen und dann halt immer die Süßigkeiten-Tüte, die Naschtüte, die ihr dann so zusammenstellen. Und dieser Geruch, das finde ich auch total Kindheit.
Und Linoleumböden
also, in der Schule.
Das kenne ich auch noch.
Ja, da habe ich nicht in der Nase.
Oder bin ich zu alt?
Aber
weil wir über Sterben gesprochen haben, vielleicht ganz kurz noch einmal zwei Gestorbene, wenigstens um noch einmal kurz zu erinnern. Peter Jarolin, ein wirklich sehr umtriebiger Journalist hier in Wien für den Kurier, hat er geschrieben, ein Lebemensch vor dem Herren, also in jeder Pause nochmal ein kleines Packerl Zigaretten durchgezogen und auch gerne noch mit einem Glas Weißwein dabei, aber ein lebenslustiger und vor allen Dingen ein wirklicher Klassik-Freak ist genau in dem Alter, in dem ich bin, lustigerweise, über Nacht plötzlich verstorben. Fehlt hier in Wien, also gestern im Konzerthaus. Ich glaube, war das schon, haben viele gesagt, Mensch, ist irgendwie falsch, dass der nicht hier ist. Und eine Person ist gestorben, die ich eigentlich nur in einer Zusammenarbeit für meinen Film Die Zauberflöte vor einigen Jahren kennengelernt habe, aber einen Menschen, von dem ich seitdem so viel gelesen und so viel gelernt habe, das ist Jan Assmann. Jan Assmann, Ägyptologe, hat geprägt mit seiner Frau zusammen den Begriff des kulturellen Gedächtnisses, ist jetzt auch in jedem Feuilleton groß verabschiedet worden, hat über Moses und die Auswirkungen unterschiedlicher Religionen und so weiter und so fort geforscht, hat dieses wunderbare Buch über Mozarts Zauberflöte und die Ägyptologie geschrieben. Und mit dem haben wir zusammen gedreht. Ich werde nie vergessen, Jan Assmann, also das ist also wirklich ein kluger Mann gewesen, aber ein kleiner Mann mit so einem kleinen grauen Bart und immer mit einer Fliege. Und den haben wir im Puppentheater in Salzburg den Inhalt der Zauberflöte sprechen lassen, aber mit Bezug eben zu Ägypten. Und dann haben wir so Rauch gemacht, damit das ein bisschen mystisch aussieht. Und plötzlich ging der Feueralarm an. Und wirklich ganz Salzburger Feuerwehren, wenn in einem Theater Feueralarm angeht, dann ist Großalarm. Mhm. Und Jan Assmann hat das überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht, dass da plötzlich Feuerwehrleute durch die ganze... Und das sind so kleine Anekdötchen. Also ein Mann mit unglaublicher Klugheit, unglaublicher Gelassenheit, und wenn man sagt, wie man lebt, so stirbt man, selten einen Mensch habe ich erlebt, der in dem Sinne so weise war wie Jan Assmann, und ja, der mich so nachhaltig wirklich geprägt hat, ohne dass wir wirklich viel Kontakt hatten. Toll, also lest mal Jan Assmann. So.
Interessant, ja, danke.
Genau.
Danke für diesen Hinweis. So, was hast du denn noch auf dem Zettel?
Ich habe noch ein Thema, das relativ groß ist, aber das würde ich vielleicht einmal klein machen zum Schluss. Der RBB.
Warum zum Schluss? Ich habe auch noch
was. Ja, dann mach du erstmal das andere.
Nein, gar nicht.
Ich mache es trotzdem ein bisschen kurz. Also der RBB hat angekündigt, dass er RBB Kultur umbenennt in Radio 3. Es wird kaum noch klassische Musik am Vormittag gespielt. Stattdessen soll Jörg Thaddäus, der ausgewiesene Experte für klassische Musik, Satire aus, alle Vormittagsprogramme moderieren. Also es ist ein Raubbau an Klassik im Radio, und das passt natürlich zu den ebenfalls im April geplanten Zusammenlegungen der Info-Radiosender. Also da sollen die Infosender der einzelnen Länder zu einem Infokanal am Abend zusammengeschlossen werden. Und das Gleiche soll ja auch in der Kultur passieren mit Bayern 2, Bremen 2, Radio 1. Die Hörspielreaktionen sollen autonom bleiben, aber eine Überorganisation finden. Und dann gibt es noch die Klassikschienen, die vom Hessischen Rundfunk, Saarländischen Rundfunk, SWR, NDR, MDR und RBB, die dann ebenfalls abends zusammengeschlossen werden sollen. Ich verstehe das alles nicht mehr. Also Einsparungspotenzial all dieser Zusammenschlüsse ist angeblich eine einstellige, im mittleren einstelligen Bereich Millionensumme. Das heißt, wir reden von 5 oder 6 Millionen Euro, die diese ganze Fusionierung sparen soll, bei einem bei 8,4 Milliarden Euro Fernsehgebühren, die eingenommen werden pro Jahr. Also,
naja, gut, ich meine, Kleinvieh macht auch Mist, wissen wir auch. Und also dein, jetzt einfach nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, deine Kritik ist, es werden Sender nicht nur zusammengelegt, sondern es werden Vormittagsprogramme egalisiert, und dann ist es egal, ob du jetzt, da wird auf dem Klassiksender dann auch Jörg Thaddäus und sein Programm gespielt, genauso wie auf jedem anderen auch. Also du beklagst eine Nivellierung. Oder was?
Ich beklage auf der einen Seite, dass Klassik tatsächlich verschwindet, wie beim RBB, also im Vormittagsprogramm, dass keine Klassik mehr gespielt
wird. Also das ist so ein Special-Interest-Ding, ist so.
Ja, da wird auch gesagt, Klassik, also die Umfragen hätten ergeben, sagt die Intendantin des RBB, dass Klassik hauptsächlich zur Ablenkung gehört wird. Da sind wir wieder bei deinem Barbier von Sevilla. Und wenn man dann ein komplexes Politikthema hat und dann Klassik, das würde die Leute durcheinander bringen, weil die würden aufgeregt sein und dann würden sie wieder abgelenkt, und das will man nicht machen, und deshalb macht man eher so easy Listening Jazz und sowas da rein. Und das Zweite sind tatsächlich die Zusammenlegungen. Und Herr Gnifke, der Sprecher, also Klassensprecher nennt er sich selbst, der ARD-Anstalten, sagt, am Medizinbeispiel Arthrose Arthrose ist Arthrose. Ob das jetzt beim MDR aufgearbeitet wird oder beim Bayerischen Rundfunk, bleibt Arthrose Arthrose. Das mag sein und vielleicht gibt es da auch tatsächlich Möglichkeiten, was zusammenzulegen und einzusparen. Aber Kultur und Bildung sind die einzigen wirklichen großen Themen, die wir in Deutschland föderal geordnet haben. Und es ist doch klar, wenn diese Wellen fusioniert werden am Abend, dass dann einfach aus 5 Wellen wird eine 4/5 der Themen wegfallen. Und natürlich interessiert niemanden in Bremen, was gerade am Theater in Erfurt los ist. Oder in Augsburg interessiert keinen, was in Kiel gespielt wird. Aber gerade die Kultur ist regional und muss regional behandelt werden und sollte eigentlich nicht aufgehen in großen einheitsnationalen Sendern. Das finde ich tatsächlich falsch.
Ja, das ist der eine Punkt, finde ich nachvollziehbar. Was ich schwieriger finde oder mindestens genauso schwierig ist dieses so ein Programmbrei, egal welchen Sender du einstellst, sage ich jetzt mal ein bisschen blöd, wenn du sagst morgens von 6 bis 10 oder ich weiß nicht von wann diese Morgensendung dann ist. Habe ich das richtig verstanden? Das ist so geplant.
Nein, also die Morgensendungen sollen, glaube ich, bleiben. Also der RBB bleibt. Der RBB will nur sozusagen die Kultur, also RBB Kultur hieß der Sender oder heißt er bis zum 2. April. Und ab dann heißt er Radio 3. Und das ist eine klare Ansage. Wir wollen sozusagen Kultur rausnehmen, vor allem die klassische Musik rausnehmen und sie durch eine normale, sozusagen mehr oder weniger kulturelle Infowelle ersetzen, wie sie überall läuft. Das ist, was beim RBB passiert. Und die Abendprogramme, also die Nachtschienen, die werden ja schon zusammengelegt und jetzt sollen auch die Abendschienen in Sachen Info, Klassik und Kultur zusammengelegt werden. Da gab es früher noch einzelne Abendschienen.
Ich frage mich gerade, lieber Axel, was das für eine Auswirkung auf die Rundfunkorchester und Chöre und Ensembles hat.
Das habe ich als zweites hier auf meinem Ding stehen, weil ja Herr Söder, also wir hatten diese Debatte ja schon, die hat ja schon Tamburo angefangen, dass er gesagt hat, naja, brauchen wir wirklich diese 24 Orchester, das hat er in dieser privaten Rede in Hamburg gemacht. Mhm. Dann hat Herr Kniffke schon gesagt, naja, müssen wir mal drüber nachdenken. Und jetzt ist das ja schon in die Politik gesagt, auf dem CSU, in der CSU-Klausurtagung vor 2 Wochen hat Markus Söder gesagt, also er hat das jetzt mal ausgerechnet, von den 24 Orchestern bräuchte man höchstens 12 und außerdem sollten Arte und Dreisat doch bitte auch fusioniert werden, da könnte man nämlich ganz schön viel sparen. Und das ist interessant, weil die Orchestervereinigung sagt, sie machen nur 2,2% des Beitrages der Gebühren aus. Das wären dann aber tatsächlich schon wieder 168 Millionen Euro. Wenn man da die Hälfte spart, dann ist man bei...
Du kannst aber gut Kopf rechnen.
Ja, das habe ich alles schon mal vorher ausgerechnet. Also da ist man schon bei 80 Millionen Euro, die man da sparen könnte. Es arbeiten auch nur, finde ich, 2000 Leute fest angestellt für diese 24 Ensembles. Aber es scheint hoffentlich
Das wäre doch mal ein Thema für den Orchestertag oder wo du da rumhängst nächste Woche.
Ja,
oder wann ist das?
Der ist, glaube ich, erst im März. Klar, das ist ein großes Thema. Und ich bin ziemlich sicher, also ich würde jede Wette dafür annehmen, dass wir in 10 Jahren tatsächlich nur noch 12, wenn überhaupt, 12 Radioorchester haben. Und man muss sagen, haben die Radioorchester manchmal auch ein bisschen selbst schuld, weil sie sich einfach nicht positioniert haben. Weil es ist natürlich tatsächlich schwer zu argumentieren, warum sollen wir 2 Orchester wie in München als Radiosinfonieorchester haben, wo wir doch auch noch 2 Orchester haben, die dann tatsächlich durch Steuergelder mitfinanziert werden, also die Philharmonie und die Gergiev-Orchester. Die Philharmonie und das Opernorchester von Jurowski. Warum soll eigentlich Radio noch Orchester bezahlen, obwohl Orchester kaum noch die Musik im Radio spielen und gerade dann auch, wie beim RBB, klassische Musik aus dem Programm genommen wird, ja, dann brauche ich natürlich auch keine Orchester mehr, die klassische Musik spielen.
Ja, und das ist nämlich das Gefährliche. Und da sollte mal diskutiert, also ich finde die Frage, ja, wer ist denn dann dran schuld, finde ich nicht sehr zielführend. Ich würde begrüßen, wenn in Möglichkeiten gedacht wird, um das jetzt mal so auszudrücken, wie das bei uns gerne so der Fall ist. Nein, dass man einfach sich mal an einen Tisch setzt und überlegt, was wollen wir hier? Wollen wir erhalten bleiben oder überhaupt sich auch mal der Frage zu öffnen, braucht es uns denn wirklich, aber wirklich offen diese Frage zu stellen und wenn ja, wofür?
Ja.
Und vielleicht kann dann auch an der einen oder anderen Stelle Nein rauskommen. Ich finde auch dieses reflexhafte Nein, es muss alles so bleiben, wie es ist.
Absolut.
Nicht sehr lösungsorientiert. Also ich finde das eine spannende Debatte.
Genau, und darum müsste sich ein Orchestertag kümmern, ne? Der auch dann selbstkritisch sagen könnte, okay Leute, entweder finden wir eine Legitimation, warum wir uns brauchen oder haben die auch, ja, oder wir müssen auch sagen, okay, wir helfen jetzt mit, das zu transformieren und vielleicht gibt es andere Dinge, die wir für die klassische Musik innerhalb der Radio- und der öffentlich-rechtlichen Anstalten machen können, als ein Orchester mit 100 Leuten zu unterhalten. Kann ja sein, ja, genau.
Kann sein, kann vielleicht auch nicht sein.
Ja.
Ja, guter Punkt, Axel, danke für das Thema. Und deswegen würde ich vorschlagen, weil ich jetzt auf die Uhr gucke, ich kann dir sagen, was ich für ein Thema habe.
Ja.
Ich habe das große Thema Gen Z in der Kultur, also Generation Z, also Z. Z wie zu schön, um wahr zu sein. Und da geht es um die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Das ist die sogenannte Gen Z. Und darüber möchte ich gern mit dir das nächste Mal sprechen. Das schreibe ich mir ganz dick auf den Zettel und will dir auch erzählen. Ich war jetzt auch vor 2 Tagen hier in Münster in Gesprächen mit der Universität. Da entsteht ein ganz toller neuer Musikcampus. Ich will auch ein bisschen über die neue Lismon-Stiftung erzählen, über den Kulturbereich und den Zusammenschluss von oder die Idee, Breiten- und Spitzenförderung zusammenzubringen. Das passt wiederum zum Musikcampus, das passt zu den neuen Generationen. Da würde ich gerne so ein insgesamt bisschen längeren Gesprächsblock
mit dir
machen. Ja, sehr
cool, dann mache ich mir nächstes Mal, machen wir es abends, mache ich mir einen Wein auf und ich höre dir einfach ein bisschen zu, das ist gut.
Ja, nein, ich möchte schon mit dir sprechen auch. Du darfst schon auch was sagen.
Stichworte mache ich nicht.
Kannst auch ein bisschen was knabbern dabei zu dem Wein.
Ja.
Machst du das?
Ja.
Oder isst du dann eher so, bist du so ein...
Ich bin Käsemann bin ich. Käse.
Käseachsel?
Käseachsel. Käseachsel mit so ein bisschen Finn-Crisp-Knäckebrot. Ne? Butter, Käse.
Ah, okay.
Und dann
Rotwein. Also Rotwein und Käse, da kriege ich ja schon beim Zuhören direkt Migräne. Ich glaube, da fehlt noch als Trigger fehlen noch Nüsse oder so. Ich glaube, das ist auch ganz schlecht. Aber ja, aus gegebenem Anlass habe ich mich damit mal ein bisschen länger beschäftigt. Naja, egal. Nein, aber das lass uns das machen. Und ich freue mich auf das Thema, weil das finde ich nämlich auch sehr spannend und interessant. Und zum anderen ist jetzt auch neben der Kultur, machen ja meine lieben Kolleginnen und Kollegen auch einige interessante Dinge zum Thema junge Menschen und da werde ich nochmal in die Recherche gehen intern und mal ein paar Daten, Fakten und Zahlen zusammensammeln und dann können wir das nächste Mal darüber sprechen. Und weißt du was, Axel, weißt du, was ich auch unbedingt mal wieder möchte, was mich total freuen würde?
Komm, sag's.
Wenn wir mal wieder eine Rubrik hätten.
Ah, Mensch, ja, ich wollte diese Klatschrubrik machen. Ja, wir müssen mal wieder Rubriken machen. Ich mache eine Umfrage, wir machen Klatsch, wir machen nächste Woche mal wieder Rubriken. Aber siehst du, wir haben einfach so viele Themen. Es ist schon wieder eine Stunde fast vorbei. Wir hatten volles Programm. Wir haben jetzt die nächsten 3 Male schon geplant. Nächste Woche im Themenpodcast, wie gesagt, klassische Musik und Fernsehen. Spannendes Thema mit ganz vielen Gästen, die wir da haben. Ich glaube, das ist interessant. Ihr könnt auch nachhören, Musik und Tod mit Roberto Paternostro letzte Woche.
Mhm.
Und Gen Z, ja Gott, von der bin ich umgeben. Ja. Zieht euch warm an, was ich dazu zu sagen habe, ihr Luschen da
Warum
draußen.
Warum bist denn du von der umgeben?
Naja.
Die Menschen in deinem privaten Umfeld sind doch entweder jünger oder älter, oder?
Naja, 23 ist schon Gen Z, oder?
Ja, schon. Ja, stimmt.
Also.
Ich dachte jetzt an dein kleines Kommunionkind.
Ach so. Die ist Gen.
Die ist schon, das ist die nächste Generation, ist Generation Alpha. Die ist dann schon Alpha.
Ich dachte, das wären wir Alpha.
Nee, Axel ist nicht Alpha, sondern deine Tochter.
Better.
Sorry. Der Downer musste sein am Ende.
Okay, dann höre ich jetzt auch auf hier, wenn ich kein Alpha bin. 48 Minuten, 50 Sekunden. Tschüss, Leute da draußen. Haltet die Ohren steif. Bis nächste Woche.
Okay, tschüss. Hat mir Spaß gemacht mit dir und euch.
Ach ja, mir auch. Tschüss. Ciao, Doro.